Herzlich willkommen hier bei der 5. Episode von Runde 5, dem MMA-Podcast. Wieder mal mit mir und dem großartigen Matthias Botthoff.
Ja, und ich freue mich riesig, dass ihr uns wieder zuhört. Ich denke, es gibt einiges zu besprechen. Es war ja eine aufregende Fight Night letztes Wochenende mit echt knappen Kämpfen und einer für dich, glaube ich, großen Überraschung, oder?
Also, erstmal natürlich an alle Leute, wir sprechen jetzt über die UFC Fight Night in London. Und ich habe mir unsere letzte Podcast-Episode gerade eben nochmal angehört. Und ich habe gesagt, ich glaube, das war bei Minute 38 rum. Ich habe gesagt, Masvidal wird Darren Till zeigen, dass er ins Mittelgewicht gehört. Und so kam es dann auch. Also, Masvidal gegen Darren Till. Ich habe wirklich oft, beziehungsweise während ich diesen Kampf geschaut habe, ich dachte mir immer, Mensch, Darren Till gewinnt es gerade. Ich habe Masvidal nicht gewinnen sehen. Und dann kam plötzlich dieser linke, ja, Sucker Punch oder wie man sagen soll. Und Masvidal haut Darren Till da K.O. Die ganze Halle, die hat nicht gebebt, sondern die war mucksmäuschenstill. Matze, wie hast du das erlebt?
Also das muss man erstmal dazu sagen, die Stimmung in London, das war ja wie im Fußballstadion, brutal, oder? Also was muss das für ein Hexenkessel sein? Was muss da in einem Kämpfer vorgehen, wenn er einmarschiert und die Engländer da so eine Party abfeiern? Ja. Ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass von himmelhoch jauchzend auf einmal eine Halle so mucksmäuschenstill war. Man hatte das Gefühl, als der Till zu Boden gegangen ist, als könnte man eine Stecknadel fallen hören, oder? Da war nichts mehr. Totenstille. Also unglaublich, was da an Emotionen auch in den Zuschauern vor sich gegangen ist. Ich muss sagen, ich bin wieder mal vom Fernseher auf und abgesprungen. Ich habe geschrien vom Fernseher. War ein gigantischer Knockout, der aber für mich so ein klein bisschen vorherzusehen war.
Findest du?
Der Masvidal ist von Minute zu Minute oder von Sekunde zu Sekunde besser in den Kampf reingekommen und er hat vorab schon gesehen, dass er ein, zwei gute Konter hatte. Und ich als Kampfsporttrainer, ich wäre bald ausgerastet, wie ich den Till hab kämpfen sehen.
Ja.
Er hat sich auf seine gute linke Gerade verlassen. Er hat nicht flexibel gekämpft. Er war unheimlich ausrechenbar. Er hat das immer im gleichen Schema, im gleichen Rhythmus durchgezogen. Er hat in der Defensive die Deckung fallen lassen, hat das gesamte Gewicht auf das hintere Bein gelegt. Und wenn du in der Defensive dein gesamtes Körpergewicht auf das hintere Bein verlegst, dann kommst du nicht mehr weg. Du bist nicht mehr flexibel in deinen Bewegungen. Und dann hat er teilweise so ein bisschen die Arroganz raushängen lassen, wo ich gedacht habe, ey Junge, das kann in die Hose gehen. Ich wurde tierisch nervös. Und dann kamen die ersten ein, zwei Konter von Masvidal, die schon nicht schlecht waren, von den Haken her. Und dann, ja, dann kam der Klassiker. Der Till brutalst ausgekontert, ein linker Haken, Cross, wie auch immer, dermaßen auf die 12, der war ja K.O., bevor er den Boden gesehen hat, beziehungsweise berührt hat.
Also es sah wirklich mega böse aus, ne? Also.
Und der hat ganz schön lange gelegen, der war mal weggemäht.
Das war wirklich krass, ich hab damit einfach nicht gerechnet. Ich hab mir schon gedacht, dass Masvidal gewinnt, aber nicht so. Ich weiß nicht, ich hab zwar schon mit einem Knockout gerechnet, aber es kam dann irgendwie doch schockierender und auch überraschender, als ich es mir gedacht habe.
Ja, es war auf alle Fälle dann mega brutal, muss man sagen. Aber es hat sich angedeutet und ich war positiv überrascht vom Masvidal, seinem Fight-IQ. Man hat ihn ja doch eher so in die Straßenschläger-Ecke so ein bisschen eingeordnet. Ja. Und er hat auch länger nicht gekämpft im Käfig. Vielleicht hat er auf irgendeinem Hinterhof sich nochmal geprügelt, keine Ahnung. Aber wie er dann angefangen hat zu kontern mit Haken, wie er teilweise dann auch versucht hat, einen Takedown anzusetzen, das hat schon gezeigt, dass er sich Gedanken gemacht hat und dass er da taktisch gearbeitet hat. Während der Darren Till an seiner Kampfstrategie nichts geändert hat. Er hat halt das Gefühl gehabt, ich habe das unter Kontrolle, aber es war immer diese 1-2-Kombination, dann die linke Gerade, dann zwischendurch immer wieder die Deckung fallen gelassen. Die Beinarbeit war schlecht. Ja, immer das Körpergewicht auf das hintere Bein, ich habe es eben schon mal angesprochen, also als als Trainer, ich hätte da von außen, ich hätte ihn so zusammengekackt. Und er hat auch das Kinn zu hoch gehalten. Immer wieder diese Schläge, das Auspendeln und dann das Kinn hochhalten. Das lernt bei mir, lernen das die Kinder im Training, die sollen ihr Kinn runternehmen. Nehmt euer Kinn runter. Die, die das Kinn hochnehmen, gehen K.O. Das ist riskant. Das macht ein Conor McGregor auch oft. Da werde ich total nervös. Echt total nervös.
Eins muss ich aber noch sagen. Du hast ja gesagt, Masvidal wird immer in diese Straßenschlägerecke gestellt.
Ja.
Es ist nun mal seine Herkunft. Er kam ja wirklich von diesen Backyard-Brawls. Man kann ja mal bei YouTube eingeben, George oder Jorge Masvidal, Backyard-Brawl, da sieht man, von wo Masvidal kommt. Und wenn wir jetzt mal seinen Rekord anschauen, seinen letzten Sieg 2017, er kam mit 2 Niederlagen in Folge in diesen Kampf, sorry, sein letzter Kampf 2017, er kam mit 2 Niederlagen in Folge in diesen Kampf, 2 Jahre nicht gekämpft. Klar wollte, denke ich, die UFC hier schon, dass Darren Till gewinnt. Was ja auch kein großes Wunder ist. Ich meine, Darren Till kämpft in London. So, dann ist das sein erster Kampf nach dieser verheerenden Niederlage gegen Tyron Woodley. Dann brauchte er einen Sieg. Und dann kommt er Masvidal, von dem man eigentlich dachte, okay, der Name ist zwar bekannt, aber er ist nicht mehr so gut, dass er Darren Till besiegen kann, und dann knockt er ihn aus, und das war wirklich eine Überraschung. Klar, jetzt sagen viele, boah, ihr habt alle vergessen, wie gut Masvidal wirklich ist, aber wenn wir mal anschauen, 2 Niederlagen in Folge, einmal gegen Damien Maia.
Lange nicht gekämpft.
Genau. Einmal gegen Damien Maia, einmal gegen Stephen Thompson, gut, gegen Stephen Thompson kann man mal verlieren.
Gegen Damien Maia kann man aber auch verlieren. Wenn ein Damien Maia es schafft, dich auf den Boden zu bringen, dann verliert jeder. Jeder.
Ja. Und ich denke, die UFC hatte da schon klar im Sinn, Moment mal, es wäre schon ganz geil, wenn Darren Till hier jetzt in London gewinnt. Masvidal machte da einen Strich durch die Rechnung, holte sich am selben Abend übrigens noch einen 2. Sieg. Darüber können wir gleich sprechen.
Sollten wir, ja.
Ich komme mal ganz kurz noch zu den Boni, ne? Also Fight of the Night etc. Fight of the Night ist weniger eine Überraschung, Masvidal vs. Darren Till. Performance of the Night, Masvidal. Und Performance of the Night, Dan Ige? Eitsch? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Dan Ige. Ich habe diesen Kampf nicht gesehen. Matze, wir haben ja da gerade gelivestreamt, als die Maincard angefangen hat.
Richtig, ja. Der war in Prelims, war der Kampf, oder war der in Main?
Ach, stimmt. Der
wäre in Prelims gewesen,
der
oder?
Der war sogar in den Prelims, ja. Also da hatten wir gerade gelivestreamt, habe ich dann nicht mehr angeschaut. Der hat auch 50.000 bekommen. Masvidal 100.000. Und was auch eine mega große Überraschung war. Aber warte mal. Lass uns doch erstmal über das sprechen, was jetzt passiert. Sprich, was steht als nächstes für Masvidal an? Was steht als nächstes für Darren Till an? Was denkst du?
Also, Darren Till braucht wahrscheinlich erstmal einen Psychiater. Das zweite Mal mit der gleichen Technik mehr oder weniger verloren. Das zweite Mal auf die gleiche Art und Weise. Bei Tyron Woodley hat er sich ja schon ein böses Fund gefangen. Und jetzt genau die gleichen Fehler. Ich habe da auch keine Verbesserung erkannt in seinem Kampfstil. Ich habe ganz viele Fehler in seinem System gefunden, als er gegen Tyron Woodley gekämpft hat. Da dachte ich mir dann, okay, so ein Titelfight, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Da ist er psychisch noch nicht auf dem Level, um jemanden wie Tyron Woodley da die Stirn zu bieten. Aber er hat jetzt genau die gleichen Fehler gemacht. Also da hat sich nichts geändert im Kampfstil. Der muss jetzt wirklich auch mal ein bisschen umdenken. Und ja, wird für einen Till wird es auf jeden Fall schwierig. Ich meine, nach zweimal verloren und dann so böse verloren. Ich weiß nicht, wie gut er das mental wegsteckt.
Es hat aber auch meine Theorie bestätigt. Die Kämpfer verlieren nach dem Titelkampf den nächsten Kampf. Also wenn sie den Titelkampf verlieren. Ich habe es, glaube ich, sogar noch in der letzten Podcast-Episode gesagt.
Da hast du es erzählt, ja.
Das war Francis Ngannou, Volkan Özdemir, über den können wir auch gleich nochmal sprechen. Total dumme MMA-Mathematik, aber irgendwie ist es halt echt so.
Ja, ist tatsächlich so. Was wolltest du sagen?
Ich denke schon, es hat einen mega großen Zusammenhang mit der Psyche. Das heißt, man hat den Titelkampf verloren, vielleicht sogar verheerend. Und das war sowohl bei Volkan der Fall, sowohl bei Ngannou und eben auch bei Till. Dann steht man eben in diesem nächsten Kampf unter so viel Druck, weil man sich wieder beweisen muss. Man muss zeigen, hey, Moment, ich habe verdient um diesen Gürtel gekämpft und ich will wieder um diesen Gürtel kämpfen. Und die stehen dann unter so viel Druck. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sie dann wieder den Kampf verlieren. Ich weiß es nicht. Ich persönlich denke, für Darren Till wäre es das Beste, wenn er eine Gewichtsklasse nach oben geht, ins Mittelgewicht. Ich denke, vor allem...
Mittelgewicht?
Ja, aber ich denke...
Welcome.
Ich denke
da
aber,
sind natürlich auch ein paar brutale Jungs dabei. Ne?
Klar, aber ich denke, vor allem, weil er ja auch so viel zu cutten hat und das auch wirklich schwer ist für ihn. Büßt da mega stark seine Leistung ein. Oder wie ich sagen soll. Weißt du, was ich meine? Das heißt, er kann nicht sein Potenzial abrufen, wenn er einen so harten Weightcut macht.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, Darren Till geht ins Mittelgewicht. Wen bitteschön von den Topfightern soll er da schlagen?
Von den...
Robert Whittaker? Never. Joel Romero? Never. Israel Adesanya? Never.
Meinst du? Never. Wir dürfen ja nicht vergessen, Darren Till hat ja schon gute Leistung gezeigt. Er hat gegen Stephen Thompson gewonnen, umstritten, klar, aber er hat gewonnen. Er hat gegen Cowboy Cerrone gewonnen. Also, es ist ja nicht so, als ob er jetzt ein Nobody ist oder so. Und ich denke vor allem...
Aber er hat immer nur gegen die klassischen Striker gewonnen, die einen ähnlichen Stil haben wie er.
Und was ist mit Adesanya? Wieso sollte dann Darren Till never gegen Adesanya gewinnen?
Weil Adesanya einfach flexibler von seinen Techniken ist und ebenfalls ein Striker ist wie Darren Till mit einem größeren Selbstbewusstsein und einfach den flexibleren Techniken. Der Adesanya hat noch die Kicks drauf. Die sehe ich beim Darren Till nicht. Deswegen würde ich immer meine ganze Kohle auf den Adesanya setzen. Gastelum, der würde den doch zerstören. Whiteman würde den sofort in Clinch umlegen, platt machen am Boden. Genauso ein Joel, der würde sich da auch keinen Gefallen tun in der Klasse. Ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, er hat zu viele Schwächen in seinem System und jetzt hat er noch das mentale Problem und du hast es sehr gut gesagt, ich kann nur immer wieder meinen Spruch loswerden, Kämpfe werden im Kopf gewonnen.
Ja.
Und deswegen wird er jetzt erstmal ein tiefes Tal durchlaufen. Was er braucht, ist jetzt halt unbedingt wieder ein deutlicher Sieg, um halt mental wieder in die Spur zu kommen. Und dann muss er sich halt kämpferisch einfach weiterentwickeln. Er muss die Fehler, die er im System hat, in seinem Kampfstil, die er beim Woodley schon gezeigt hat, die muss er halt ausmerzen. Ansonsten wird er die Top-Leute nicht schlagen können mit dem, was er aktuell drauf hat. Das ist meine Meinung.
Es bleibt im Endeffekt nur abzuwarten, wie er
natürlich
weiter performen wird. Ich habe gerade noch Volkan Özdemir angesprochen. Und die ganz große Frage ist natürlich, wer war der wirkliche Gewinner dieses Kampfes? Und da sagen sehr, sehr viele Volkan Özdemir. Hast du den Kampf geschaut? Was denkst du?
Natürlich habe ich den Kampf geschaut und ich habe mitgewertet. Also so im Kopf natürlich, ja. Und war mir natürlich auch unsicher, weil es sehr, sehr, sehr eng war. Aber ich hätte nach meiner Punktrechnung, und das wird dich jetzt wahrscheinlich erfreuen, obwohl ich gesagt habe, dass Dominic Reyes gewinnt, hätte ich eher dem Özdemir einen Punktsieg gegeben, weil er für mich im Striking waren beide gleichwertig, fand ich ungefähr. Aber der Özdemir hat halt die Takedowns noch gehabt.
Ich habe ein Video hochgeladen. Und zwar habe ich ein Video darüber gemacht, ob es denn jetzt eine Fehlentscheidung war oder nicht. Und da habe ich einen MMA-Judge, der Gemmaf, gefragt.
Natürlich habe ich mir das Video angeschaut.
Dankeschön. Und Clemens Werner heiße und Clemens ist auch Judge für die UFC gewesen, beziehungsweise bei der UFC, KSW, Brave und so weiter. Und es war mega interessant, weil er hat dann doch Einblicke gegeben, beziehungsweise er hat dann doch erklärt, wie Judging eigentlich funktioniert, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte.
Er hat mit allem, was er in dem Video sagt, vollkommen recht. Kann ich nur unterstreichen.
Ja.
Ich sage jetzt nur, was ich als erstes für ein Gefühl hatte, als ich am Fernseher saß und den Kampf halt gesehen habe.
Ja.
Aber es war definitiv knapp und es war keine Fehlentscheidung. Man kann auch dem Race den Sieg geben.
Ja, auf jeden
Fall. Das ist vollkommen in Ordnung, aber keine Fehlentscheidung.
Auf jeden Fall. Es war ein guter Kampf auch. Schade für Volkan. Mega schade, ja, in meinen Augen. Sehr sympathischer Mann auch. Dominic Reyes, der jetzt irgendwie John Jones herausfordern wollte, habe ich nicht ganz verstanden. Ich denke, dafür reicht es nicht.
Nein, natürlich nicht. Dafür reicht es nicht. Also, es war ja, wie gesagt, auch ein knapper Sieg. Man hätte es auch genauso gut anders werten können.
Ja.
Und ja, John Jones ist halt einfach nochmal eine ganz andere Liga, ganz klar.
Aber du bist immer noch der Überzeugung, Thiago Santos könnte gefährlich werden für Jones.
Bis dato, ich sehe ihn als mit einer der gefährlichsten an, die John Jones gefährlich werden können. Du brauchst halt, wie gesagt, immer wieder mein Spruch, Kämpfe werden im Kopf gewonnen. Und ich glaube, dass der Santos mental relativ stark ist. Und er hat halt wirklich einen Hammer, womit er den John Jones K.O. schlagen könnte. Er muss halt wirklich auch den Mut aufbringen, angreifen, reingehen. Und dann denke ich schon, dass er eine Chance hat. Wobei man jetzt natürlich auch wieder einen Spruch loslassen könnte. Im Kampf hat natürlich jeder immer eine Chance.
Es gibt immer die Puncher's Chance.
Ja, genau. Und er hat halt so einen brutalen Punch. Aber insgesamt wiederum, von allen Fähigkeiten im Käfig, kommt er natürlich an den John Jones nicht ran. John Jones ist halt unheimlich flexibel. Wenn der John Jones merkt, oh, der kann boxen, da ist Bums hinter, dann garantiere ich dir, wird er den zu Boden bringen und dann am Boden besiegen.
Ja.
Aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. Wir wollen ja bei London bleiben. Und darüber sollte man reden, wenn der Kampf dann halt wirklich mal anliegt.
Definitiv.
Ja, aber wie gesagt, Dominic Reyes ist halt noch lange nicht in der Position, da John Jones zu besiegen, um Gottes Willen. So gut war die Performance dann auch nicht. Dann hätte er schon ein richtiges Brett hinlegen müssen, wo er halt nicht so umstritten gewinnt.
Ja. Gehen wir mal vom Käfig. Gehen wir mal Backstage.
Ja, das wird natürlich die meisten Zuschauer interessieren. Masvidal ist ja der erste UFC-Kämpfer, der an einem Abend zwei Kämpfe gemacht hat und beide Gegner besiegt hat.
Also, es war eine total komische Szene. Twitter ist danach förmlich explodiert.
Ja, vielleicht sollte man es erstmal erzählen für diejenigen, die es nicht gesehen haben.
Ja, ich wollte hier ein, wie heißt es, Crescendo, so eine Spannungslinie. Ach, egal, das ist ein Begriff aus der Musik.
Spannungsbogen aufbauen.
Ja, genau. Also, im Endeffekt, nach dem Kampf wurden Interviews gemacht, ganz normales Mediazeug eben. Und scheinbar hat dann Leon Edwards, der an dem Tag auch gegen Gunnar Nelson gewonnen hat, hat er irgendwas zu Masvidal gerufen. Und daraufhin ging halt Masvidal zu ihm und sagte, hey, komm, sag es doch in mein Gesicht. Und dann stehen sie sich quasi face to face und Masvidal fängt dann halt an, Leon Edwards zu prügeln. So, drei Schläge hat er ihm verpasst, dann wurden sie auseinandergezogen. Und Leon Edwards hat dadurch scheinbar sogar einen Cut erlitten, hat aber auf rechtliche Schritte verzichtet.
Das ist ja nett von ihm. Witzig war es, ich habe mir im Anschluss daran natürlich angehört, was Masvidal gesagt hat. Masvidal hat gesagt, ich habe nicht angefangen, sondern Leon Edwards hätte seine Hände erhoben, praktisch in Boxerposition. Das hätte er als Angriff gewertet. Und bevor ich einen Schlag als erstes abkriege, habe ich halt gleich gekontert und ihm einen auf die 12 gegeben, so ungefähr.
Ja.
Also er meint laut seiner Aussage gegen die Aggression von Leon Edwards aus.
So oder so denke ich. Weißt du, was ich denke? Talk shit, get hit. Ganz einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine, Leon Edwards, guck mal, okay, er hat's nicht verdient, Gewalt ist keine Lösung und so weiter, verstehe ich. Aber es ist immer noch das Fight-Business und Masvidal ist immer noch nicht jemand, der der größte Businessmensch ist. Masvidal war nie der größte Businessmann. Das ist keiner, der Trash-Talk macht aus Businessgründen. Wie gesagt, Masvidal kommt aus Backyard Brawls zusammen mit Kimbo Slice. Das ist was ganz anderes. Was ganz, ganz anderes. Und dort wird Trash-Talk halt nicht so gern gesehen, denke ich. Und es kommt einfach aus einer anderen Umgebung, wo mit Dingen wahrscheinlich anders umgegangen wird, wo man Probleme anders behandelt. Und talk shit, get it. Ich denke, Leon Edwards hat provoziert und für diese Provokation gab es dann halt auch die Konsequenzen.
Ja, aber jetzt höre mir zu, mein kleiner junger Freund. Welche Vorbildfunktion hätten wir denn für die noch jüngeren Podcast-Zuhörer oder generell für die Menschheit, wenn nach jedem Spruch gleich ausgeteilt wird? Da, würde mir auch gefallen. Dummer Spruch, bam, gibt's erstmal eine Ohrfeige. Gut, mit Gewalt ist keine Lösung, aber macht Spaß. Logisch, kann ich mir vorstellen. Aber wenn ich jedem, der mir einen Spruch entgegengebracht hat, in meiner Polizeilaufbahn oder an der Tür eine geballert hätte, ja super. Ich kann doch nicht, wenn jemand verbal ausfallend wird, sofort eine Schlägerei anfangen. Da muss ich letztendlich drüber stehen.
Aber es sind auch... Du vergleichst Äpfel mit Birnen, denke ich.
Ich vergleiche jetzt Äpfel mit Birnen.
Du kannst doch nicht die Alltagssituation als Polizeibeamter, wenn du von Bürgern quasi dumm angemacht wirst, damit vergleichen, dass ein Masvidal von einem anderen UFC-Fighter dabei beleidigt wird, während er Interviews gibt.
Aber das kommt doch ständig vor, diese Verbalattacken und Beleidigungen. Das muss ich doch dann im Käfig austragen. Die können sich noch nicht jedes Mal, wenn da Sprüche geklopft werden, ich glaube, Ben Eskren würde sich ja dann nur noch schlagen bei jeder Veranstaltung. Oder der Colby Covington hier. Dieser Trash-Talk ist doch ein alter Hut, wobei wir natürlich jetzt schlecht urteilen können, wir wissen nicht, was er gesagt hat. Aber es geht nicht. Es geht nicht, dass ein Khabib über den Ring drüber springt und es geht nicht, dass ein Masvidal bei der Pressekonferenz dem anderen da einen Cut unters Auge haut. Das wird dem Sport nicht gut tun.
Ja, aber es sind doch alles nur Menschen. Und genauso wie ich McGregor verstehen konnte, dass er dieses Handy kaputt gemacht hat, obwohl es nicht okay ist, genauso kann ich auch Masvidal verstehen. Genauso konnte ich auch Khabib verstehen. Klar, es gehört sich nicht, aber das sind doch auch nur Menschen. Nur weil ein paar Kameras um die drumherum sind, dürfen sie jetzt nicht gleich Roboter sein und dürfen keine Emotion mehr haben. Auch sie dürfen mal wütend sein. Und natürlich ist es blöd, wenn sie ihre Wut nicht kontrollieren können. Aber sowas passiert nun mal. Das ist ja das Leben. Das Leben ist ja nicht nur, alle prügeln sich oder alle sind friedlich. Das Leben ist, die meisten sind friedlich.
Als Kampfsportler muss ich diese Emotionen eigentlich kontrollieren können. Und vor allem, ich darf mich durch Worte nicht provozieren lassen. Übrigens, erste Türsteherregel.
Ja, aber übrigens, du hast gerade Colby Covington erwähnt, ne?
Ja.
Da gab es sogar einen Vorfall mit Ali Abdelaziz und Kamaru Usman. Und auch Colby Covington ist so ein Fall. Ich persönlich, ich finde ihn witzig, okay? Ich mag ihn, ich finde es total lustig, was er macht. Aber ich kann es verstehen, wenn irgendjemand absolut genervt von ihm ist, zum Beispiel ein Usman, und ihn dann attackiert. Ich sag nicht, dass ich es gut heiße. Ich sag nur, dass ich es nachvollziehen kann.
Ja, letztendlich nachvollziehen kann man es schon. Ich meine, ich kenne das selber. Es gab oft genug Situationen, wo ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte, dann würde es mir einen Satz heiße Ohren geben. Aber es ist halt ganz schwierig. Es ist halt ganz schwierig zu werten. Generell sollte es nicht passieren. Aber es passiert halt ständig wieder. Es ist halt leider so. Wie du schon sagst, sind halt alles Menschen von Emotionen gesteuert. Schön wäre es natürlich jetzt Leon Edwards gegen Masvidal im Käfig.
Ich weiß gar nicht. Ich würde am allerliebsten, wenn ich Masvidal gegen Ben Askren sehen. Und dann gegen den Champion. Was denkst du?
Ich glaube, Masvidal, sein Ringen ist nicht gut genug, um gegen den Ben standzuhalten. Ich glaube, das würde Ben Askren relativ leicht gewinnen.
Ich habe das Gefühl, man müsste einfach ein sehr guter Ringer sein, und man würde es weit schaffen. Also immer,
nein, aber
findest du, aber so ganz allgemein, ist denn nicht wirklich Ringen so die stärkste Art zu kämpfen im MMA? Wir haben Kamaru Usman, Champion, er ist Ringer. Heavyweight, Daniel Cormier, er ist Ringer. Im Light Heavyweight war auch ein Ringer, der Champion. Also auch Daniel Cormier, gut, jetzt ist Jon Jones. Davor war im Welterweight Tyron Woodley der Champion, auch ein Ringer. Ben Askren wird immer stärker, auch ein Ringer. Khabib Nurmagomedov, Champion, auch ein Ringer. Also, die meisten Champions sind doch Ringer, oder sehe ich das falsch?
Ja, das war in der Vergangenheit auch schon mal so. Es waren die Anfänge der UFC, wenn man sich die Geschichte anschaut. Da ging es halt los mit dem brasilianischen Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu. Die waren halt dominant. Dann hat es gewechselt, dann waren lange Zeit die Ringer sehr dominant. Und dann irgendwann haben die Kickboxer halt kapiert, wie man mit einem Ringer umgehen muss. Und dann sind sehr viele Ringer sehr bös K.O. gegangen. Ich will die ganzen Namen jetzt nicht aufzählen, ich will euch nicht langweilen. Aber ich habe halt das über die ganzen Jahre mitverfolgt. Mittlerweile muss man eigentlich beides können. Aber es ist schon immer so gewesen, dass ein sehr gutes Ringen dir auf alle Fälle helfen kann, dominant im Ring zu sein. Also es ist einfacher, aus einem starken Ringer einen guten UFC-Kämpfer zu machen, als aus einem Kickboxer oder einem Striker, ja, einen guten MMA-Fighter zu machen. Weil es ist halt doch so, dass du als Ringer schon mal ein, zwei Schläge abkannst, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden K.O. zu schlagen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja. Musst du erstmal genau den Punkt treffen und gerade dann, wenn man unbedingt jemanden K.O. schlagen will, dann funktioniert es meistens nicht. Man kann eigentlich einen K.O. nicht erzwingen, sondern man muss den einfach passieren lassen. Und ja, das macht es halt so schwer, weil ein guter Ringer, eine Defensive gegen das Boxen kann man relativ schnell lernen. Und ja, aber es ist schwieriger für einen Striker, eine Verteidigung gegen einen Ringer zu finden. Weil bist du erstmal am Boden, ist halt Ende.
Das hast du schön gesagt.
Also tendenziell ist es schon die Sportart, die das sehr dominiert.
Ja.
Also du kannst eher, wie gesagt, einen guten Ringer zum erfolgreichen MMA-Kämpfer machen, als einen guten Kickboxer.
Jo, kommen wir mal, oder ich weiß nicht, ja, ich würde sagen, sprechen wir mal die nächste Fight Night an. Die UFC Fight Night in
Nashville,
Tennessee. Steven Wonderboy Thompson kämpft das erste Mal seit Mai 2018 und trifft auf Anthony Pettis. Den kennen wir ja alle noch von seinem Kampf gegen Tony Ferguson. Mit dieser
mega Schlacht gewesen, toller Kampf.
Diese legendäre Szene, wie Pettis deine Top Mount liegt und so seine Zunge rausstreckt und Richtung Himmel, sage ich mal, guckt. Wenn ich es jetzt richtig weiß, ja. Also, interessanterweise, Stephen Thompson, seine letzten drei Kämpfe, über alle drei seiner letzten drei Gegner ging es heute. Tyron Woodley, George Masvidal und Darren Till. So. Thompson und Pettis kommen beide mit einer Niederlage in diesen Kampf. Das heißt, für beide wäre es gut, wenn sie diesen Fight gewinnen. Und es wird, denke ich, mega ausgeglichen. Stephen Thompson ist ja für viele einer der besten Striker der UFC. Darf man nicht vergessen. Viele unterschätzen ihn auch. Viele sagen wirklich, Stephen Thompson ist der beste Striker der UFC. Matze, ich weiß, du hast letzte Episode gesagt, du bist Fan von Stephen Thompson.
Richtig, bin ich. Aber warum bin ich Fan? Zum einen natürlich, weil das der Kampfstil ist, den ich halt irgendwann mal gelernt habe. Und zum anderen, ich finde ihn menschlich, finde ich das halt sehr interessant, was er macht. Er arbeitet selber als Trainer, auch viel mit Kindern. Er arbeitet mit seinem Vater zusammen, von Kind auf, diese Karate-, Kickbox-, Kampfsportkarriere. Der kommt halt einfach nett rüber, der ist immer freundlich, du hörst nie Trash-Talk. Ich mag ihn halt einfach. Aber, und jetzt kommt die Kritik, er hat sich halt auch kämpferisch nicht unbedingt weiterentwickelt.
Ja.
Und ja, im Normalfall gewinnt er gegen jeden guten Striker. Gegen Darren Till war es knapp. Da hat er sich halt so eine Linke eingefangen. Ähnlich wie die Linke, die Masvidal auch fast zur Niederlage gezwungen hätte. Trotzdem war der Kampf relativ ausgeglichen mit dem Darren Till. War ein knappes Ding, was er verloren hat. Gegen Tyron Woodley, finde ich, hat er seine besten Kämpfe gemacht.
Ja.
Aber man sieht halt da jetzt auch, er ist an seine Grenzen gekommen. Auch gegen Anthony Pettis, glaube ich, wird er sich schwer tun, weil der halt auch am Boden gar nicht so schlecht ist.
Ja, klar.
Vom Striking her, denke ich mal, sind die beiden, ja, vielleicht leichte Vorteile bei Stephen Thompson, aber der Pettis ist auch ein super Striker, darf man nicht vergessen. Wenn der es schafft, zum Bodenkampf zu kommen, dann habe ich echt Angst, dass der Thompson da verliert.
Ja. Pettis hat es ja auch bewiesen. Er ist sowohl, ich rede jetzt vom Kampf gegen Tony Ferguson, sowohl im Stand war er stark, er hat Tony Ferguson angenockt und auch am Boden kam er zurecht.
Also, ich glaube, der hat auch einige Submission-Siege schon, ne?
Ich habe seinen Rekord gar nicht angeschaut. Ich habe jetzt nur Darren Till offen gehabt. Was? Darren Till? Stephen Thompson meine ich natürlich.
Thompson, ja.
So viele Konstellationen hier.
Ja, so viele Namen.
Ja. Ich weiß gar nicht, die Fighter ist gar nicht so Besonderes. Wir haben Justin Willis gegen Curtis Blades, was doch ein sehr interessanter Kampf ist, wenn es um die Zukunft des Schwergewichts geht.
Ja, aber ich finde den Curtis Blades, finde ich, so langweilig.
Ist halt ein Wrestler, ein Ringer.
Ja.
Habe ich eigentlich mal erzählt, wie es war mit Justin Willis auf dem Flughafen?
Ja, hast du es schon erzählt, aber hast du es den Zuhörern schon erzählt?
Noch gar nicht. Also es war so, ich war ja in Prag bei der UFC Fight Night in Prag und dann war ich halt am Tag danach, morgens am Flughafen, klar, von Prag nach Frankfurt und da saß ich da in dem großen Wartebereich oder wie man das nennt, ich fliege sonst nie und auf jeden Fall sehe ich, okay, da sitzt eine Gruppe, 5, 6 Leute, alle UFC-Shirts und ich wusste, okay, einer von denen hat gestern gekämpft, also am Vortag gekämpft. Und ich wusste von dem anderen, okay, das ist ein UFC-Heavyweight-Kämpfer. Mir ist der Name nicht gleich eingefallen. Und dann habe ich nochmal ganz genau überlegt. Da ist mir eingefallen, okay, einer der Kämpfer hat am Vortag gegen den Enkel von Bud Spencer gewonnen, Carlo Pedersoli Junior. Mhm. Und der andere Kämpfer wusste ich, okay, das ist Justin Willis. Jetzt mussten wir da halt noch so eine Stunde auf den Flug warten. Und ich saß schon fast genau gegenüber von ihm. Und ich wollte jetzt nicht eine Stunde vorher kurz hingehen. Hey, can I get a picture? Und dann kurz labern und dann setze ich mich zurück. Weil die restliche Zeit, bis der Flug gekommen wäre, wäre das unfassbar unangenehm. Und deshalb habe ich einfach gewartet, bis es zum Boarding ging. Da habe ich Justin Willis gefragt, ob ich ein Bild mit ihm machen kann. Und Justin Willis hat dann auf seinen Kumpel verwiesen, hat gesagt, hey, er ist hier der Superstar, nicht ich. Und da habe ich zu Justin Willis gesagt, ja, aber du hast Mark Hunt in Rente geschickt. Und sein gesamtes Team hat angefangen zu lachen und haben halt gesagt, oh yeah, he knows. Also okay, er weiß, ich weiß im Endeffekt Bescheid, wer er überhaupt ist. Total witzige, kurze witzige Story. Ich musste denen dann erstmal erklären, warum er ausgebuht wurde. Und zwar wussten die ja gar nicht, wer Bud Spencer ist.
Ne? Ja, stimmt. Ich kenne die Geschichte. Mir hat sie erzählt. Genau. Ich glaube, du hast sie im Podcast auch schon erzählt.
Echt?
Also, die werden dich jetzt alle haten, weil du zum zweiten Mal diese Geschichte erzählt hast.
Ah, Mist. Aber Moment, ich habe es, glaube ich, über Bud habe ich es erzählt, aber ich glaube, Justin Willis nicht. Aber egal. Justin Willis wird kämpfen, ist aber ein ziemlich komischer Typ, deshalb sage ich, Curtis Blades gewinnt. Curtis Blades war ja auch richtig gut. Ne? Der war ja richtig gut dabei, starker Ringer, gute Kämpfe geliefert. Dann kam halt dieser ganz böse Knockout von Francis Ngannou. Zuletzt UFC Shanghai war das, glaube ich, ne?
Möglich, ja, ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, ich will nichts Falsches sagen.
Aber es war so der erste Kampf nach Ngannou versus Derrick Lewis, wo man wirklich sagte, boah, geil, ja, ja. Francis Ngannou ist wieder der Alte.
Ja.
Und Curtis Blaydes hat's schwer, er kann es durchaus weit schaffen, er ist ja ein starker Wrestler. Das darf man nicht vergessen.
Ja, wie gesagt, da lässt sich natürlich nichts dagegen sagen. Jetzt nur für mich vom Geschmack her, bin ich halt noch nicht so angetan von ihm. Er kämpft halt so ein bisschen langweilig. Für mich, Entschuldigung, aber natürlich ist er ein guter Kämpfer, aber so vom Kampfstil her, wie gesagt, ein klein bisschen langweilig. Ich bin gespannt, was er abliefert am Samstag.
Übrigens, was ich komplett vergessen habe, klar, UFC Nashville ist langweilig, weil mein persönliches Highlight ausfällt. Nasrat Haqparast hätte kämpfen sollen.
Richtig, den hab ich denn nicht in Hamburg kämpfen sehen?
Genau.
Hat er nicht gehabt? Genau. Der fällt aus, habe ich noch gar nicht gewusst.
Der fällt leider aus. Es fallen zwei Kämpfer aus. Nasrat ist einer davon. Und jetzt kämpfen die beiden Gegner einfach gegeneinander.
Ja. Ja. Er hat in Hamburg gut gekämpft.
Gegen Mark Jacques war das in Hamburg, ne? Der mit den roten Haaren.
Weiß ich gar nicht mehr genau. War das der?
Ja, genau.
Kann sein, ja.
Also Nasrat gehört zu einem der Top-Talente in der UFC, denke ich. Trainiert ja auch mit TriStar in Montreal, wenn ich richtig weiß. Oder Quebec, ich weiß gar nicht, wo die sind. Auf jeden Fall mit TriStar. In Kanada, sagen wir es so.
In Kanada.
In Kanada. Und absolut schade, dass ein Kampf ausfällt. Ich habe es auf Twitter gelesen. Und ja, das wäre so mein persönliches Highlight, weil für Nasrat geht es Step by Step in Richtung Top 15. Und dieser Kampf wäre wichtig gewesen, um 2019 noch in den Top 15 zu landen, denke ich. Aber es kommt darauf an, wann er dann wieder kämpfen wird. Ich habe mich jetzt gar nicht mal genauer informiert, wer jetzt genau verletzt ist. Moment. Sein Gegner kämpft ja, also, ja gut. Nasrat.
Dann ist er verletzt.
Ja. Dann ist er verletzt. Ich weiß aber nicht, ob es schon News gibt, wann er stattdessen kämpfen wird oder ob es einen anderen Termin gibt. Absolut schade. Kann man nur gute Besserung wünschen und das wäre wirklich so mein persönliches Highlight gewesen.
Ja, ich glaube, viel mehr lässt sich auch zu dem Event nicht sagen.
Ja.
Muss nicht künstlich in die Länge ziehen.
Ist halt so, ne?
Ja. Also sind wir gespannt und freuen uns auf Wonderboy versus Showtime.
Genau. Und wir freuen uns auf Dana White bis 2026, denn er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Mit der
Dana
UFC.
White?
Ja.
Kannst doch nicht lassen.
7 Jahre noch, das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Obwohl er eigentlich, glaube ich, ruhig in Rente gehen könnte. Auf seinem Konto sieht es mit Sicherheit nicht schlecht aus.
Ja, aber ich glaube, es wird noch besser aussehen. Vor allem, da McGregor ja bald wieder kämpfen wird, hat er gesagt. Ich bin gespannt. Morgen kommt bei mir Proper 12 an.
Oh, dann kannst du dich das Wochenende besaufen.
Nee, ich besaufe mich vor der nächsten Podcast-Episode.
Ja, mach mal.
Und danach muss ich mich wahrscheinlich auch nochmal besaufen. Nee, Spaß. Nee, aber ich bin gespannt. Proper 12 ist ja mehr so ein Mythos. Ne? Ist mehr so ein wow, krass. Ne? Als wow, geiler Whisky. Ich trinke ja gar kein Whisky. Ne?
Ich habe es nicht probiert. Dann wahrscheinlich wird es noch lange dauern, bis ich es probiere. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben schon mal Whisky getrunken habe.
Jackie Cola hatte jeder schon mal.
Boah, sei ewig her bei mir. Da muss ich verdammt jung gewesen sein. Ja, das war es eigentlich schon so an spannenden Dingen, die man, glaube ich, diese Woche über Kampfsport verlieren kann.
Ja. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Ja, ist halt nicht viel passiert. Auch kein Pay-Per-View. Ich glaube, nach UFC Nashville steht dann 237 an. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich auch nochmal nachschauen. 237 wird aber ein Mega-Event.
Ich würde sagen, erstmal haben wir dann eine Fight Night am 31. März. Barbosa gegen Gaethje.
Oh ja, okay.
Das gibt natürlich eine Schlacht. Und dann haben wir natürlich ein richtig fettes Ding. Mitte April am 14. in Atlanta. Da kämpft dann der Holloway.
Ach stimmt.
Warrior Fight Number 2.
Mensch, wie hab ich denn gerade an 237 gedacht? Ich habe das Poster heute gesehen. Wahrscheinlich bin ich darauf gekommen. Stimmt. Das ist ja erst im Mai irgendwann, 237. Klar, Poirier gegen Holloway. Ey, das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Aber wir sprechen darüber ein anderes Mal.
Absolut, ja.
Danke.
Es sind noch 25 Tage bis dahin.
Genau. Also.
Fast ein Monat.
Danke, Leute, fürs Zuhören. Matze, deine Abschlussworte.
Meine Abschlussworte sind natürlich immer ein bisschen Werbung. Bitte bleibt uns treu, folgt uns auf Instagram, beziehungsweise abonniert unseren YouTube-Kanal, Kampfgeist MMA, oder wer etwas über Fitnesstraining, Ernährung, Kraftsport sehen möchte, hören möchte, der kann natürlich auch mal auf meinem Kanal vorbeischauen, auf Mighty Matze. Alles auf YouTube und Instagram. Support ist kein Mord. Wir brauchen natürlich die Unterstützung, weil mit unserem Podcast verdienen wir kein Geld.
Traurig aber wahr. Nein, Spaß. Wir machen es aus Spaß und dementsprechend alles easy. Ne?
Jawohl. Vielen lieben Dank. Und ja, wir beide hören uns ja eh. Spätestens am Wochenende werden wir wieder gemeinsam mehr oder weniger vom Fernseher sitzen. Und nächste Woche gibt es dann einen neuen Podcast mit den Ergebnissen aus Nashville.
Ciao, ciao.